Der Wendepunkt der Oper ist die Szene, wo ein Romgeiger Geige spielt und Mandro hört dieses Geigenspiel und er will zurück dann wieder zu den Eromanel, zu den Romnia. Und hier erscheint Musik als das zentrale eigentlich Element. Also es ist sozusagen nicht die Liebe zu einer anderen Frau, die ihn dazu bewegt, seine Frau und sein Kind zu verlassen, sondern es ist das Geigenspiel, also es ist die Kunst. Und hier kann man einen Bezug herstellen zu dieser Nationalismus-Thematik. Also die Frage, welche Bedeutung hat eigentlich Kunst für die Nationalbewegung? Welche Bedeutung hat eigentlich Musik für die Nationalbewegung? Genau, und alle Komponisten betonen ja die Bedeutung von Musik für die Nationalbewegung, auch unabhängig davon, wo wir uns bewegen, also in welchen Ländern. Und Musik wird so zu so einem Art, ja, ein integraler Bestandteil dieser Nationalbewegung. Und ich glaube, man kann das sehr gut an dieser Geigenszene verdeutlichen.
In dieser Folge von Geschichte Europas spreche ich mit Janik Piskorski über Manru, eine polnische Oper aus dem Jahr 1900. Kulturprodukte im Allgemeinen und Opern im Speziellen werden ja oft benutzt, um in ihren dramatischen Handlungen bedeutsame Themen zu verhandeln. Und bei Manru geht es dabei um Fremdheit und Andersartigkeit, um Zusammenleben und Konflikte verschiedener Kulturkreise und zudem auch um die Frage, was es bedeutet, polnisch zu sein, nachdem Polen seit über 100 Jahren von der Landkarte verschwunden war. In den Shownotes der Folge findet ihr Kontaktmöglichkeiten für Fragen, Feedback und Kommentare, sowie Wege, wie ihr mich und diesen Podcast unterstützen könnt. Etwa durch Spenden via PayPal und Ko-fi oder durch regelmäßige Beiträge auch über Steady und Ko-fi. In den Shownotes gibt es eine Liste inhaltlich verknüpfter Folgen, die stets aktuell gehalten wird. Und ganz besonders wichtig ist da die Folge über Polen A und B, die ich ebenfalls mit Janik Piskorski bestritten habe und wo wir uns über Polen und Popmusik unterhalten hatten. Wir folgen Janik also nun erneut in die Welt der Musik und was sie uns über Gesellschaft und Nationalismus erzählen kann. Ich wünsche euch viele neue Erkenntnisse mit dieser Aufnahme aus dem Februar 2026.
Mein Name ist Janik Piskorski. Ich habe an der Universität Hamburg Osteuropa-Studien studiert. Und habe auch Musik studiert, Musiktheorie, Musikgeschichte und beschäftige mich in meiner Forschung mit polnischer Geschichte. Und dieses Mal habe ich mir für meine Masterarbeit eine Oper angeschaut, und zwar die Oper von Ignacy Jan Paderewski. Die Oper hat den Titel Manru. In der Oper geht es um Sinti und Roma einerseits und PolInnen andererseits. Und ihr Verhältnis zueinander. Ja, und das ist eine Oper, die war um 1900 die erfolgreichste polnische Oper überhaupt und ist auch die erste Oper gewesen, die an der Metropolitan Opera aufgeführt worden ist. Insofern ist es ein sehr musikhistorisch bedeutendes Werk. Es ist aber eine Oper, die dann lange Zeit so die war nie ganz vergessen. Aber die war lange Zeit eher so im Hintergrund und wurde von anderen Werken überstrahlt. Und es war dann vor allem mein Interesse einerseits an der Person Paderewski und an Nationalismus einerseits und andererseits mein Interesse an Darstellung von Fremdheit. Also Oper ist ja sehr geprägt davon, dass in irgendeiner Form Fremdheit dargestellt wird. Also ein berühmtes Beispiel so aus dieser Romnia-Thematik ist Wisse's Carmen, die wahrscheinlich berühmteste Oper mit Romnia-Darstellung überhaupt. Aber es gibt noch ganz viele andere Opern, wo wir in irgendeiner Form Romnia haben. Also zum Beispiel von Johann Strauss, der Zigeunerbaron, oder von Sergei Rachmaninow, die Oper Aleko nach einem Gedicht von Puschkin. Also es gibt eine eigene Tradition. Und diese Tradition hat mich auch interessiert.
Jetzt hast du gerade gesagt, die Person Paderewski an sich ist interessant. Kannst du ihn dann kurz biografisch ein bisschen vorstellen?
Paderewski ist die wahrscheinlich berühmteste historische Persönlichkeit aus Polen um die Jahrhundertwende, also in der Zeit so von 1890 bis etwa 1919, bis zur Wiedererrichtung eines polnischen Staates, ist er wirklich eine Art Superstar. Er wurde auch wiederholt als Sexsymbol, als er eines der ersten modernen Sexsymbole beschrieben. Und Paderewski war einerseits Pianist, also er wurde weltberühmt als Pianist. Andererseits war er aber auch Politiker, wobei es gab ja erstmal keinen polnischen Staat im 19. Jahrhundert. Also wir haben ja nach wie vor die Teilung Polens zwischen dem aus Preußen hervorgegangenen Deutschen Reich, dem Habsburger Reich, nunmehr Österreich-Ungarn und dem Russländischen Reich als größtes Binnenreich der Welt. Und in dieser sozusagen Situation, wo eigentlich man ja sich das nicht mehr gar nicht so richtig vorstellen kann, dass es nochmal einen polnischen Staat geben wird, tritt dann Paderewski auf die Bühne und tritt sehr selbstbewusst für einen polnischen Staat ein. Und was dann bei ihm wichtig wird, sind die transatlantischen Beziehungen, also seine Beziehung in die Vereinigten Staaten. Er wird dann bekannt mit Woodrow Wilson und es ist historisch gesichert, dass seine Kontakte zu Woodrow Wilson auch dazu geführt haben, dass die Vereinigten Staaten dann für die Wiedererrichtung eines polnischen Staates plädiert haben in den 14 Points. Also Paderewski war einer der Initiatoren für die Wiedererrichtung eines polnischen Staates im Versailler Vertrag. Und das ist der wichtigste Grund, warum er heute immer noch diese Position hat in Polen als National hält. Also alle Personen, die maßgeblich dazu beigetragen haben, dass nach dem Versailler Vertrag wieder ein polnischer Staat errichtet wurde, gelten ja in Polen nach wie vor als Nationalhelden und sind sehr prominent auch im Stadtbild, zum Beispiel in Warschau durch verschiedene Monumente, Büsten und so weiter. Und gleichzeitig war Paderewski aber auch Komponist. Und das Interessante bei ihm ist eigentlich, dass er Komponist werden wollte. Also er wollte gar nicht Pianist werden, er wollte auch gar nicht Politiker werden. Politiker werden hieß ja im polnischen Kontext eigentlich auch nach wie vor, dass man in irgendeiner Form mit den Imperien Russland, Österreich oder Preußen zusammenarbeiten musste, was zum Beispiel für ihn eigentlich gar nicht in Frage kam. Die Karriere als Pianist ist natürlich auch sehr steil und risikoreich und er war eigentlich jemand, der Komponist werden wollte. Das wird heute dann häufig eigentlich vergessen. Und wenn wir uns seine Werke anschauen, dann sehen wir erstmal sehr viele Klavierwerke, die er auch dann vor allem für sich selber geschrieben hat. Also Klavierwerke, die relativ gut zu spielen sind, also virtuose Werke zum Teil, aber vieles auch relativ eingängig und zugänglich. Und das bekannteste Stück ist da das Menuett. Das Menuett, Opus 14, Nummer 1. Das Menuett war eines der erfolgreichsten Kompositionen im ausgehenden 19. Jahrhundert und wurde in über 1 Million Auflagen verkauft, alleine in den Vereinigten Staaten. Also der einzige Komponist, der einen ähnlichen Erfolg hatte, war Scott Joplin mit seinem Maple Leaf Rag, also der erste Rag, der richtig berühmt wurde. Und ja, also das heißt in anderen Worten, Paderewski war genauso erfolgreich wie Scott Joplin als Komponist eine Zeit lang. Und mit der Zeit wurde dann aber diese kompositorische Karriere immer mehr überstrahlt von seiner pianistischen Karriere und es kam dann in den 1890er Jahren zu Tourneen in ganz Europa und in den Vereinigten Staaten, wo er dann berühmt wurde für seine rote Haarpracht und ja, wo dann es Stories gibt, wie Zuschauerinnen versucht haben, ihm die Haare mit einer Schere, einen Teil seiner Haare abzuschneiden, um den mit nach Hause zu nehmen. Also es gibt dann so diese, das ist, was ich erwähnt hatte, mit dem Sexsymbol. Also das Ganze nimmt dann Züge an, die wir eigentlich schon mit der Moderne verbinden. Und auch wenn man schaut, also wie viel Paderewski auf diesen Tourneen verdient hatte, das vor allem in den Vereinigten Staaten nahm das neue finanzielle Dimension an, die bis dahin unvorstellbar waren. Und auf dieser Grundlage konnte er dann auch einen quasi adligen Habitus verwirklichen, was für den Kontext jetzt dieser polnischen Intelligenz ja sehr elementar ist. Und da sieht man ja, da läuft das alles so miteinander zusammen.
Du hast bislang nur gesagt, dass diese Oper auch das Thema der Romnja in sich hat. Aber kannst du auch die Handlung zumindest kurz zusammenfassen, damit dass wir wissen, worum es in dieser Oper Manru dann geht?
Ja, klar. Es ist eine Oper, in der es um einen Konflikt geht zwischen zwei voneinander klar differenzierten Gruppen. Das sind einerseits die Romnja, die dem südpolnischen Gebirge wandern, und andererseits die dort ansässige lokale Bevölkerung der PolInnen. Also das ist angelehnt an die Gorallenbevölkerung. Die polnischen Gorallen, die in der Nationalbewegung sehr stark stilisiert wurden, so als Ursprung des Polentums. Und die Handlung ist im Kern eine Liebesgeschichte. Also der titelgebende Protagonist Manru lebt zusammen mit Ulana in einer Hütte am Ende des polnischen Dorfes. Und beide werden von der polnischen Gemeinschaft ausgegrenzt aufgrund ihrer interkulturellen Beziehung. Also Ulana und Manru leben zusammen, aber die polnische Gesellschaft erkennt diese Ehe nicht an. Und daraufhin verstoßt Ulanas Mutter ihre Tochter, und es kommt zu einem Konflikt bei einem Dorffest. Also Ulana wird bedrängt von den Männern auf diesem Dorffest, und dann kommt Manru auf die Bühne das erste Mal und befreit seine Ehefrau. Das ist der erste Akt. Im zweiten Akt sehen wir dann die Hütte, in der Ulana und Manru zusammen leben. Und dort trifft dann Jagu, das ist ein Freund von Ulana, auf die Bühne und versucht Ulana zu überreden, Manru zu verlassen. Und entscheidend wird hier das Geigenspiel von einem Eromanel, denn der Eromanel stammt aus dem Dorf, aus dem Manru stammt. Und dieses Geigenspiel weckt im Manru sozusagen die Sehnsucht nach seiner Romnja-Heimat. Und dieses Geigenspiel wird dann auch zum Impuls, der Manru dazu führt, seine Frau und sein Kind zu verlassen. Dann gibt es noch so eine Anlehnung an Richard Wagner, ein Liebestrank, der zum Einsatz kommt. Also Ulana besorgt sich dann von ihrem Freund Jago einen Liebestrank und gibt ihrem Ehemann diesen Liebestrank, weil sie Angst hat, dass Manru sie jetzt verlassen wird. Und dieser Liebestrank hat dann aber den gegenteiligen Effekt. Also der Liebestrank führt genau zum Gegenteil. Manru hat noch stärkere Sehnsucht nach den Eromanel, also nach den Romnja, von denen er stammt. Ja, und im dritten Akt wandelt dann Manru in einer Traumwandelszene zurück in das Dorf der Romnja. Und hier kommt es dann zu einer Art Revolution. Also es gibt einen Herrscher in diesem Romnja-Dorf, der heißt Oros, und Oros wird in einer Art Revolution abgesetzt. Und am Ende dieser Revolution wird Manru als neuer Anführer der Eromanel gewählt, aber diese Revolution geht dann typischerweise mit Gewalt einher, und was passiert? Manru wird am Ende umgebracht. Dabei gibt es zwei verschiedene Fassungen dieser Oper. Also wie fast alle Opern hat diese Oper verschiedene Fassungen. Und in der Fassung, die uraufgeführt wurde, bringt Oros, also der alte Herrscher, Manru um und rächt sich sozusagen für den, wie er das nennt, Verrat. Und ja, das ist die Opernhandlung. Und die Opernhandlung kann man sozusagen von vorn nach hinten erzählen. Ich denke aber, dass wichtiger eigentlich noch die verschiedenen Themen sind, die mit dieser Opernhandlung in Verbindung stehen. Also das ist zum einen diese Idee von Revolution, die wir im Schlussakt haben. Also wir haben ein Aufbegehren gegen einen tyrannischen Herrscher, und die maßgeblichen Impulse dieses Aufbegehrens gehen von Gruppen aus, die in der Gesellschaft, in der bürgerlichen Gesellschaft subaltern sind. Also das ist einerseits ein Geiger, ein Musiker, Jago. Wir haben ja im 19. Jahrhundert viele Geiger, die eigentlich aus der Arbeiterklasse stammen. Und andererseits ist das die Romnja, eine Romnja, die mit Manru befreundet ist. Und das ist sozusagen auch eine typische subalterne Figur, also eine Frau, eine Romni, die ihre Sexualität offen auslebt. Und das andere ist sozusagen bestimmte Tabus in der bürgerlichen Gesellschaft. Also ähnlich wie bei Carmen haben wir am Ende dieser Oper einen Mord an einer Figur. Also in Carmen ist es Carmen, in Manru ist es Manru. Wir haben eben den Tod einer Figur, den Mord an einer Figur, die etwas getan hat, was in der bürgerlichen Gesellschaft als verpönt gilt, was als Tabu gilt. Man könnte auch sagen, also die Erwartung der bürgerlichen Gesellschaft ist eigentlich, dass dieser Mord am Ende passiert. Das ist eine interessante Deutung der Oper Carmen von Susan McClary. Und ich sehe hier auch gewisse Parallelen zur Oper Manro. Also man kann sagen, am Ende sozusagen dieser Tod von Manro und auch der Suizid von Ulana am Ende der Opernhandlung, der bestätigt so eine bestimmte Erwartung des Publikums. Ein anderes wichtiges Thema dieser Oper ist natürlich diese interkulturelle Ehe und allgemein die Beziehung der Romnia zu den PolInnen. Und einerseits erscheinen diese unterschiedlichen Gruppen sehr gegensätzlich. Also musikalisch wird das umgesetzt über unterschiedliche Tonarten, über unterschiedliche Instrumente, auch über einen unterschiedlichen Charakter der Musik. Also die Musik der PolInnen, die ist ähnlich oder zumindest vergleichbar wie die Musik etwa von Tschaikowski in Eugen Onegin oder Smetana in der verkauften Braut. Also hier steht Paderewski in dieser Tradition der slawischen Oper. Also slawische Oper, das ist so ein Begriff im deutschsprachigen Raum, mit dem man alles erklärt, was irgendwie aus Osteuropa kommt, der aber auch in Osteuropa zu finden ist, so als Idee. Also es gibt so die slawischen Komponisten, die sich emanzipieren können, so vom italienischen und deutschen Kulturraum und ja, sich dort emanzipieren können. Also wir haben in der ersten Oper eigentlich eine sehr schöne Musik, sehr melodisch, auch geprägt von diesen polnischen Tänzen. Und dann aber im dritten Akt eben ein Akt, wo es nur um die Romnia geht. Und hier haben wir eine andere Musik. Also die Musik, die lehnt sich eher an so dieses ungarische Idiom, das Franz Liszt popularisiert hat in seinen, beispielsweise vor allem in seinen ungarischen Rhapsodien. Das sind so virtuose Klavierwerke, die beruhen auf originalen Melodien von Romnia-Musikern. Und hier lehnt er sich eher daran an, wir haben mehr Molltonarten, wir haben bestimmte harmonische Mittel, die wir sozusagen so als fremd hören nach wie vor, also zum Beispiel die sogenannte Zigeuner-Tonleitern, das sind zwei Tonleitern, die auffallen durch bestimmte Tonabstände und das ist sozusagen musikalisch markiert. Gleichzeitig haben wir natürlich aber eine Stilistik. Und es ist nicht so, dass man vielleicht, also wenn man diese Oper das erste Mal hört, man das sofort als einen krassen Gegensatz hört, sondern sozusagen das wird in einer Stilistik miteinander verbunden. Und wir haben zum Teil auch Ähnlichkeiten, musikalische Ähnlichkeiten zwischen den Kollektiven, beispielsweise in den Leitmotiven. Also Leitmotive, das ist ja eine prominente Technik, die kultiviert und theoretisiert wurde von Richard Wagner. Wenn man dann so genau schaut, was der Paderewski eigentlich macht, dann stellen wir fest, okay, eigentlich ist das sozusagen nicht die Leitmotivtechnik, wie sie Wagner entwickelt hat, sondern die Leitmotivtechnik, wie sie sozusagen aus Wagner heraus sich entwickelt hatte, dann vor allem in der französischen Oper und ferner auch in der italienischen Oper. Also diese Leitmotive sind deutlich statischer als noch bei Wagner. Aber wie dem auch sei, wir haben Ähnlichkeiten in den Leitmotiven der Person von den PolInnen und der Person von den Romnia. Also hier haben wir gar keinen Gegensatz. Und wenn man jetzt sich die Handlung anschaut und das Libretto anschaut, dann sehen wir viele Ähnlichkeiten in den Kollektiven. Beispielsweise gibt es sowohl bei den PolInnen als auch bei den Romnia eine Anführerin. Also bei den PolInnen ist das die Mutter von Ulana, Jadwiga, und bei den Romnia ist das Uros. Und Beide haben sozusagen eine sehr autoritäre Art und wollen überhaupt nicht mit sich reden lassen und sind überhaupt nicht kompromissbereit. Und das ist eine Ähnlichkeit. Eine andere Ähnlichkeit besteht darin, dass diese Gruppen die Mitglieder der anderen Gruppen kategorisch ausgrenzen. Also wir haben diese Ausgrenzung von Manru bei den PolInnen aufgrund der interkulturellen Ehe, die auch dazu führt, dass Ulana ausgegrenzt wird. Aber wir haben auch bei den Eromanel die Ausgrenzung Manrus. Und die Begründung ist die gleiche. Also er hat sein Volk verraten, er ist mit einer Polin verheiratet und deshalb soll er jetzt ausgestoßen werden. Also dafür plädiert Oros. Also dieses Thema der Ausgrenzung, das bleibt auch nicht beschränkt auf eine Gruppe, sondern das verbindet paradoxerweise beide Gruppen. Das heißt also, das ist ein ganz wichtiges Thema auch, diese also Ausgrenzung, gesellschaftliche Ausgrenzung. Und last but not least natürlich das Thema Nationaloper. Also ist das sozusagen eine nationale Oper? Und jetzt habe ich ja gesagt, wichtig an dieser Oper ist vor allem die Ronja-Darstellung, aber wir haben im ersten Akt eigentlich einen ganzen Akt, da werden nur PolInnen dargestellt und dieses südpolnische Gebirge. Und hier ist es so, dass Paderewski einerseits in einer bestimmten Tradition steht, polnischer Opern, die diesen Raum inszenieren und auch PolInnen darstellen. Also Paderewski hat beispielsweise für die Aufführung in New York extra Kostüme aus dieser Region in Polen bestellt, damit man sozusagen so einen authentischen Flair hat. Also das ist in der Zeit eine wichtige Idee. Alles muss irgendwie so authentisch sein und das wurde als Lokalkolorit bezeichnet. Und gleichzeitig, also wenn wir uns die Darstellung der PolInnen anschauen und das vergleichen mit etwa den Opern von Moniuszko, stellen wir fest, dass Paderewskis Darstellung der Polen deutlich ambivalenter ist. Also Polen werden nicht idealisiert als irgendwie eine Gruppe, die ganz toll ist, sondern eher im Gegenteil. Wir haben also auch eine deutliche Kritik an dieser Gruppe. Eine Kritik wird formuliert an der gesellschaftlichen Ausgrenzung von Manru. Viele Passagen der Opern zeigen auch, dass Manru sich ja eigentlich assimilieren möchte, dass er eigentlich Teil der Gesellschaft sein will. Und hier haben wir ein deutlich ambivalenteres Bild. Man kann hier gewisse Parallelen sehen zu Moniuszkos Halka, aber gerade wenn wir diese Oper vergleichen mit der Oper Straszny Dwór von Moniuszko, die so als sehr affirmativ, also sehr pro-polnisch gilt, das ist eine Oper, die ist entstanden im Januaraufstand, oder mit Opern auch, die dann danach entstanden sind, da sehen wir also bei Paderewski ist die Darstellung des Polnischen ambivalenter. Es gäbe auch noch andere Themen, die erwähnenswert sind, wie zum Beispiel die Rolle von Musik. Also die Rolle von Musik ist auch in dieser Oper sehr wichtig. Ich hatte ja erwähnt, der Wendepunkt der Oper ist die Szene, wo ein Romgeiger Geige spielt und Mandro hört dieses Geigenspiel und er will zurück dann wieder zu den Eromanel, zu den Ronja. Und hier erscheint Musik als das zentrale eigentlich Element. Also es ist sozusagen nicht die Liebe zu einer anderen Frau, die ihn dazu bewegt, seine Frau und sein Kind zu verlassen, sondern es ist das Geigenspiel, also es ist die Kunst. Und hier kann man einen Bezug herstellen zu dieser Nationalismus-Thematik. Also die Frage, welche Bedeutung hat eigentlich Kunst für die Nationalbewegung, welche Bedeutung hat eigentlich Musik für die Nationalbewegung? Genau, und alle Komponisten betonen ja die Bedeutung von Musik für die Nationalbewegung, auch unabhängig davon, wo wir uns bewegen, also in welchen Ländern. Und Musik wird so zu so einem Art, ja, ein integraler Bestandteil dieser Nationalbewegung. Und ich glaube, man kann das sehr gut an dieser Geigenszene verdeutlichen.
Nationalismus als Idee funktioniert ja ganz viel über Inklusion und Exklusion, also zu sagen, wer gehört dazu, aber auch ganz oft, wer gehört nicht dazu. Inwiefern wird also hier, um das nochmal auf den Punkt zu bringen, in dieser Oper polnische Identität, polnisch sein verhandelt?
Es ist ja so, also unser Hauptprotagonist ist ja kein Pole, sondern das ist ein Rom. Das heißt, also wir haben die Verhandlung von polnisch sein nicht bei ihm, sondern wenn überhaupt bei Ulana. Und Ulana ist insofern eine interessante Figur, weil sie als einzige Figur Manru nicht ausgrenzt. Also es gibt nur eine einzige Stelle in der Oper, wo das passiert. Ansonsten allerdings, die anderen polnischen Charaktere, die zeichnen sich eigentlich alle dadurch aus, dass sie Manru ausgrenzen. Also diese Ausgrenzung von anderen Gruppen, die betont Paderewski in seiner Oper sehr stark in der Gruppe der PolInnen, was recht erstaunlich ist. Andererseits kann man natürlich aber sagen, okay, Moment, vielleicht sind ja die Romnia nur so eine Art Chiffre, dass man also sagt, auch wenn es Polen gibt als eine Gruppe, ist eigentlich die ihnen entgegengesetzte Gruppe, die Gruppe der Romnia, sozusagen in Wirklichkeit ist da die Darstellung des Polnischen drinne. Das ist ein bisschen sozusagen ein bisschen überraschend vielleicht, aber es macht schon Sinn, weil wir müssen ja bedenken, wir haben im 19. Jahrhundert keinen polnischen Staat. Wir haben in fast allen europäischen Ländern Polen. Die meisten Polen, die irgendwie prominent sind, leben ja gar nicht in Polen, sondern in Frankreich. Und dann geht auch diese Emigrationswelle in die Vereinigten Staaten los und so weiter. Das heißt also, die Polen sind auch, wenn man so will, überall auf der Welt verstreut, einschließlich in den Kolonien wie Brasilien und so weiter. Also da gibt es durchaus eine bestimmte Parallele zu diesem Bild von Romnia, diesem romantisierten Bild von Romnia. Und das andere ist bei den Romnia, was da auch wichtig ist, diese Idee, also die Romnia, egal wo sie sind, sie bleiben sozusagen immer Romnia. Und auch das ist dann für die Nationalbewegung natürlich irgendwie eine interessante Idee, weil auch sie denken, also egal wo wir sind, beispielsweise egal wo die Polen bleiben immer Polen. Also wenn sie auch in Brasilien sind oder auf Haiti sind, sind sie sozusagen immer polnisch. Und deshalb kann man eben sagen, okay, vielleicht wird das Polnischsein ja über die Romnia verhandelt. Und in dem Sinne ist es dann interessant, dass mit der Rolle von Musik, die ich erwähnt habe, also dass das Geigenspiel, dass sozusagen in dem Geigenspiel die Essenz des Romnia-Seins steckt, das könnte man auch übertragen auf die PolInnen. Es gibt ja von Paderewski eine berühmte Rede über Chopin, wo er sagt, also eigentlich ist Chopins Musik sozusagen die Essenz des Polentums. Und seine Begründung ist, also alle Menschen, die das hören, die polnisch sind, finden das ganz toll. Das mag uns jetzt vielleicht heute nicht mehr so überzeugen, aber hat auch nicht ganz Unrecht. Also insofern, als wenn sozusagen das so wahrgenommen wird, dann nehmen die Menschen das auch so wahr. Also wenn ich eine Person habe, die Musik eigentlich nicht wirklich Musik hört, aber wenn sie Chopin hört, dann findet sie das total toll, weil sie denkt, dass das polnisch ist, dann ist es ja für sie subjektiv so. Und das hat er scheinbar erkannt, auch wenn Paderewski immer noch dachte, also das kommt nur von der Musik. Heutzutage gehen wir ja eher aus, das ist eher ein Rezeptionsphänomen. Genau, also man könnte auch sagen, das Polnischsein wird über die Romnia verhandelt. Dann haben wir natürlich aber auch mit diesem Korallengebirge, in dem diese Oper spielt, diesen Kontext der Korallen, der für das Polentum sehr wichtig ist. Und die Idee war hier, also die Bevölkerung in den Korallen, die ist sozusagen, die repräsentiert so eine Art Urpolnischsein. Also das ist so die Wiege der Nation und die Menschen, die dort leben, die sprechen ein Dialekt, der sozusagen nicht urbanisiert wurde. Und man hat sich dann so verschiedene Sachen im Prinzip imaginiert, ausgedacht. Und das Allermeiste davon stimmt nicht, aber es ist in jedem Fall kein Zufall, dass so viele Opern in diesem Gebirge spielen und auch so viele Romane, so viele Bilder dieses Gebirge behandeln und dass es dann touristisch auch so attraktiv geworden ist. Das heißt, also Paderewski will scheinbar irgendwie auch darauf aufmerksam machen, auf diesem Ort. Und dadurch sagt er uns, okay, also hier wird die Situation Polens verhandelt. Das ist zumindest meine Interpretation.
Polen, das hast du erwähnt, existiert als Staat im Jahr 1900, wenn diese Oper erscheint, nicht. Und dennoch ist es ja ein mit dem Revolutionsaufruf auch in der Oper drin ja auch irgendwie eine versteckte oder vielleicht gar nicht mal so versteckte Aufruf dazu, für einen polnischen Staat zu arbeiten. Wie reagieren denn die Polen zu diesem Zeitpunkt beherrschenden Staaten auf diese Aufforderung, dass die Polen jetzt bitte aufstehen und ihren eigenen Staat machen sollen?
Also es war ja so, die Oper wurde aufgeführt in Dresden in deutscher Sprache. Die Oper wurde sozusagen zweisprachig komponiert. Wir haben parallel entsteht erstmal eine deutsche, also erstmal entsteht eine deutsche Fassung und dann entsteht aber unmittelbar danach eine polnische Fassung. Und der Grund war, dass Paderewski sozusagen nicht wollte, dass so viel Zeit vergeht zwischen der deutschen Urführung und der polnischen Erstaufführung, weil er wusste, okay, er wird wahrscheinlich so oder so angegriffen werden von der polnischen nationalistischen Presse dafür, dass er erstmal die deutsche Fassung aufgeführt hat und dann die polnische. Also die polnische Uraufführung findet dann in Lemberg in Lviv, der heutigen Ukraine, statt. Und in dieser deutschen Erstaufführung könnte man natürlich jetzt sich fragen, okay, also was passiert da eigentlich sozusagen? Also wie wird das von der deutschen Bevölkerung wahrgenommen? Wir haben ja in der Zeit, also in dem Jahr der Uraufführung 1901, den Wreschener Prozess, das ist ein Prozess gegen Eltern, die sich an einem Streik von polnischen Schulkindern beteiligt haben, die gestreikt haben, weil das Polnische aus dem Religionsunterricht gestrichen wurde. Also bis dahin haben wir in Preußen Polnisch noch im Religionsunterricht in den Schulen. Und dann wird aber gesagt, okay, jetzt ist Polnisch auch in Religion verboten. Das heißt, der ganze Unterricht ist in deutscher Sprache und Polnisch darf nur privat unterrichtet werden. Und wir haben also in dieser Zeit eine sehr, sehr, das nennt der Broschard in seinem mittlerweile 50 Jahre alten Buch, 200 Jahre deutsche Polenpolitik, ist aber immer noch sehr lesenswert. Er nennt das wilhelminische Versteifung. Und das trifft es, glaube ich, ganz gut. Also wir sind hier sozusagen aus der Perspektive des deutsch-polnischen Verhältnisses in dieser wilhelminischen Versteifung und eigentlich niemand glaubt mehr, dass man so richtig, dass man da nochmal rauskommen wird aus dieser Pattsituation. Und ich habe also von der Erstaufführung ein Büchlein gefunden von Max von Haken. Das ist ein Musikwissenschaftler gewesen. Und seine Rezeption dieser Oper ist sehr positiv und er chiffriert an mehreren Stellen, dass er denkt, dass diese Oper ein Aufruf zur polnischen Unabhängigkeit ist. Genau, also Max von Haken schreibt, das Zigeunertum ist in gewissem Sinne ein Spiegelbild von Polens Schicksal. Bewahrt doch der Pole gleich dem Zigeuner trotz seiner verschiedenartigen Staatsangehörigkeit seine Nationalität und bewahrt er sich vor der Vermischung mit den Völkern, zu denen er notgedrungen in nächste Beziehung treten muss. Dieses außerordentlich ausgesprochene Nationalitätsbewusstsein ist es, das mit festen Banden das Volk der Polen eint und die Hoffnung, dermaleinst das alte Reich wiederhergestellt zu sehen, nicht untergehen lässt. Und weiter schreibt Haken, auch das Sujet muss in einem Volke, das früher groß und mächtig im Kampfe gegen die politische Spekulationssucht fremder Mächte unterlegen, verwandte Seiten berühren. Das Recht der Nation auf sich selbst ist es, das Paderewskis Oper laut vor aller Welt verkündet. Genau, also wir haben hier ein deutsches Buch von einem deutschen Musikwissenschaftler, der sehr pro-polnisch, sehr pro-unabhängiges Polen argumentiert. Und das ist ganz interessant in dieser Zeit eigentlich, weil wenn wir uns sozusagen die Politik der großen Männer anschauen, also sozusagen, dann stellen wir fest, also dass das Ganze befindet sich eigentlich hier schon in dieser Versteifung. Und man sieht aber hier schön, also wenn man so ein bisschen reinzoomt und so ein bisschen ins Detail zoomt, wie beispielsweise in die Operngeschichte auf diese Oper, stellen wir fest, also es gibt hier durchaus noch andere Personen, die eine andere Meinung haben und die vielleicht gar nicht so d'accord sind mit der Meinung der etablierten Politik. Genau, die Rezeption der polnischen Oper in der Zeit ist also sehr enthusiastisch. Paderewski ist ja in der Zeit schon ein Superstar. Also das ist schon nach seinen Tourneen in den Vereinigten Staaten und nach dieser sogenannten Paddymania. Also Paddymania ist ein Begriff, der sich etabliert, um das, dieses Phänomen zu beschreiben, das Paderewski auslöst. Das lehnt sich an den Begriff, dem deutschen Begriff der Listomanie an. Es gibt hier ja gewisse Parallelen und diese enthusiastische Rezeption äußert sich dann so, dass fast alle, also fast alles, was Paderewski machen, ganz toll finden. Es gibt auch einzelne Stimmen, die so ein bisschen kritischer sind, wenn man es genau liest, die beispielsweise sagen, also diese Musik lehnt sich ja doch sehr an Wagner an, wobei man auch darüber streiten kann, wie das, ob das der Fall ist. Aber insgesamt sieht man, also Paderewski hat so eine sehr starke, sehr besondere Rezeption erfahren hier, in der eigentlich alles, was er macht, also als genial gesehen wird. Und man kann sozusagen fast gar nicht mehr anders, als ihm das einzugestehen. Und die Oper etabliert sich ja dann auch in Polen. Also wir sehen, zunächst wird diese Oper sehr viel gespielt. International ist sie sehr erfolgreich. Sie wird in New York gespielt. Sie wird in Prag gespielt. Im Deutschen Reich ist es so, dass die Oper nicht so wahnsinnig viel gespielt wird. Und man kann vermuten, dass das mit diesem Schulstreik zusammenhängt, den ich erwähnt habe, und Paderewskis hat dann auch Geld gespendet für die Angeklagten des Prozesses. Also Paderewski hatte ja diesen adligen Habitus, den ich erwähnt habe. Und Teil dieses adligen Habitus ist es dann immer, Geld zu spenden, wenn irgendetwas passiert. Und Paderewski spendet dann sehr viel Geld an die Familien. Er spendet auch viel Geld an die polnische Bank, die gerichtet ist gegen die Germanisierungspolitik. Und Paderewski hatte auch schon mal angefangen, Berlin zu boykottieren und er dehnt dann so seine sozusagen Boykottpolitik auch auf das ganze Deutsche Reich aus. Und also man sieht also hier sozusagen, was ich meine mit Versteifung, das sieht man eigentlich auch in seiner Karriere. Nur ist es interessanterweise so, dass er parallel dazu sich dafür entscheidet, diese Oper in Dresden aufzuführen. Und warum macht er das eigentlich? Und da meine ich, dass das daran liegt, dass Paderewski sicherstellen wollte, dass diese Oper weltweiten Erfolg hat. Es ist nämlich so, wenn wir uns mit der polnischen Operngeschichte beschäftigen, dann stellen wir fest, also die Opern, die wir in Polen haben, die werden eigentlich alle über Polen hinaus nicht gespielt. Also wir haben natürlich durch diese Teilung Polens immer so einen imperialen Kontext, also viele Opern werden dann im russischen, österreichischen und preußischen bzw. deutschen Reich gespielt, aber eigentlich nur in diesen polnischen Ländern. Und auch da haben wir eine klare sozusagen Hierarchie mit Warschau an der Spitze. Also die Warschauer Oper ist da ganz oben und erst 1901 haben wir in Lemberg dann eine Oper, eine richtige Oper, die gebaut wird in Lviv. Und Paderewski will aber, dass diese Oper international erfolgreich ist und entscheidet sich deshalb, diese Oper aufzuführen in Sachsen, an der Semperoper in Dresden und zwar auch in deutscher Sprache. Und der Erfolg gibt ihm ja recht. Also die Oper wird dann uraufgeführt in New York, hat sie die amerikanische Erstaufführung. Sie geht dann rum in verschiedene Länder. Sie wird gespielt in der Schweiz, in Italien, in Frankreich nicht, aber in verschiedenen deutschen Städten und ist dann die mit Abstand erfolgreichste polnische Oper überhaupt bis zu diesem Zeitpunkt. Aber langfristig etabliert sie sich nur in Polen. Das heißt, also wenn wir schauen, also wenn diese erste Welle sozusagen bis 1910 abflacht, danach etabliert sie sich nur in polnischen Opern dauerhaft. Und das hielt im Prinzip an bis so in die jüngste Gegenwart, wobei wir so seit den 2010ern ein gesteigertes Interesse an dieser Oper beobachten können. Also es gab jetzt verschiedene Aufführungen. Es gab jetzt vor einigen Jahren eine Aufführung in Halle. Davor gab es die französische Erstaufführung in Nancy. Dann gab es eine Schweizer Wiederaufführung in einem Ort, in einem kleineren Ort. Und natürlich auch jetzt wieder in Polen Einspielung auf DVD und ja, man kann schon so ein gestiegenes Interesse beobachten. Aber nach wie vor ist das, wie die meisten polnischen Opern, ein Werk, das so seine Rezeption eigentlich vor allem in Polen hat und nicht viel darüber hinaus.
Richtung Ende würde ich jetzt gerne noch mit dir abklopfen, wie diese Oper dann an den neuralgischen Punkten der polnischen Geschichte aufgenommen wurde. Und als erstes gehen wir da nach 1918, in dem es ja dann den lang ersehnten polnischen Nationalstaat gibt. Gibt das einen Aufschub für Manru? Ist das dann jetzt im Bilde, weil man jetzt diese Idee, die man 20 Jahre vorher hatte, dann in Wirklichkeit auf einmal sieht?
Ja, das ist eine interessante Frage. Also auf jeden Fall, es gab dann eine Wiederaufführung von Manru 1930 allerdings erst. Also das war dann schon später und es ist ja so, Paderewski ist ja zunächst mal in der Zeit Politiker. Das heißt, er ist dann Teil der etablierten polnischen Politik. Er ist Teil der etablierten polnischen Politik und als solcher tritt er dann als Außenminister in Versailles auf. Also er ist in dieser Zeit eine sehr prominente Figur. Aber hat dann auch nicht mehr so richtig Zeit, sozusagen als Komponist zu arbeiten. Er hatte ja seine letzte Komposition 1910 vollendet. Das war seine Symphonie und danach schreibt er auch keine Musik mehr. Also er scheint das sozusagen nicht mehr vereinbaren zu können. Komposition, Klavierspielen und politische Arbeit. Und die Oper wird dann aber erst in einer Zeit gespielt, wo Paderewski schon alt ist und wo wir in Polen schon sozusagen so eine Art Systemwechsel hatten. Also wir haben ja dann in der Mitte der 1920er Jahre einen Systemwechsel hin zu einem autoritären Staat und Paderewski begibt sich ja in Opposition dazu und das führt dazu, dass er auch dann wieder stärker aus Polen sozusagen zurückgedrängt wird, aber dann irgendwie in den 30er Jahren geht man dann sozusagen, schafft man es irgendwie, sich zu versöhnen und vielleicht ist diese Aufführung von Manru dann auch ein bisschen, kann man das so lesen, als sozusagen so eine Art Versöhnung zwischen Paderewski und dieser polnischen Führung in der Zeit. Also man drängt ihn dann nicht mehr so stark raus. Und ich habe sogar Belege gefunden, dass eine Aufführung von Manru dann sozusagen so perspektivisch geplant war für die 40er Jahre, aber dazu kam es dann aufgrund des Zweiten Weltkrieges nicht zustande. Und dann haben wir erst wieder in der Volksrepublik Polen eine Aufführung in den 60er Jahren. Und auch diese Aufführung kann man ganz gut irgendwie kontextualisieren zu diesem Momentum des Tauwetters. Also das ist ja die Zeit, in der die stalinistische Herrschaft anfängt, bereits abgebröckelt ist und wo dann bestimmte Dinge möglich werden, die bis dato nicht möglich waren. Und Teil dessen ist eben auch, dass man so Personen wie beispielsweise Paderewski, die sich immer sehr feindlich gegenüber der Sowjetunion geäußert haben, wieder ein Stück weit rehabilitiert. Und dann kommen beispielsweise auch die berühmte Autobiografie von Paderewski in der polnischen Fassung, kommt hier das erste Mal raus in einer Übersetzung und die Oper wird auch wieder aufgeführt. Das heißt, also ich würde nicht sagen, dass diese Oper ein sozusagen das wichtigste Werk war oder das wichtigste für das polnische Opernrepertoire in der aus dieser Perspektive der Wiederherstellung des Staates. Es ist eher ein Werk, das man dazu kontextualisieren kann. Also die erste Oper, die wieder gespielt wurde nach der Wiederherstellung des polnischen Staates, war das Geisterschloss von Moniuszko. Und das gilt auch bis heute so als die nationale Oper schlechthin, noch vor Moniuszkos Halka. Aber man sieht auf jeden Fall, als ich mir die Aufführungsgeschichte von Manru angeschaut habe, dass diese Oper in einer sehr engen Beziehung steht zur polnischen Geschichte und dass wir eigentlich, also immer wenn diese Oper aufgeführt wurde, scheinen wichtige Dinge in der polnischen Geschichte passiert zu sein und sich irgendwie daran auch zu artikulieren. Und das fand ich sehr faszinierend, ja.
Gilt das Gleiche dann auch für 1989, 90, also nach der Befreiung Polens von dieser sozialistischen Diktatur, dass dann auch da Manru wieder eine neue Bedeutung, eine neue Rezeption erhält?
Ja, ich denke schon. Also wir sehen dann 1990 kommt es wieder zu einer Aufführung von Manru und zwar dieses Mal auch an verschiedenen Orten. Und definitiv, also jetzt natürlich ist Paderewski sehr interessant als sozusagen Vordenker dieser transatlantischen Beziehung. Er war ja einer der ersten, die sozusagen dann gesagt haben, ich setze nicht mehr auf die Imperien, also Russland, Preußen oder Österreich, sondern ich setze auf die Vereinigten Staaten. Und aus dieser Perspektive ist Paderewski dann natürlich super interessant für diese 90er Jahre. Und auch da sehen wir dann wieder Aufführungen der Opern. Wir sehen auch neue wissenschaftliche Beiträge, die dann sehr stark sich konzentrieren auf diese transatlantische Ebene. Also das wird jetzt sozusagen aktiviert. Und genau, also ich würde sagen, definitiv, wir sehen, dass es dann eine starke Wechselbeziehung gibt zu den Ereignissen in Polen und auch diesen Wendepunkten in der Geschichte und zur Uraufführung dieser Oper. Genau, und Boris Kehrmann, also der Intendant in Halle, der Manru dort wieder aufgeführt hat, der hat eben die These aufgestellt, dass Manru so eine Art geheime Nationaloper ist. Also Moniuszkos Geisterschloss ist sozusagen die Nationaloper und Manru ist die geheime Nationaloper. Und das ist eine interessante These. Ich denke so, die Begriffe Nationaloper, Nationaloper sind natürlich auch problematisch und können ja relativ einfach problematisiert werden, aber vielleicht so im Sinne so einer vereinfachten Aussage bringt es vielleicht schon etwas Wichtiges auf den Punkt, nämlich, dass diese Oper immer in wichtigen Momenten der Geschichte und gerade an diesen Wendepunkten gespielt wurde. Wir haben zum Beispiel auch eine Aufführung dieser Oper nach der Aufhebung des Kriegsrechts, also in den 80er Jahren. Und das ist auch zum Beispiel total interessant, also dass genau in dieser Situation dieses Werk dann wieder aus der Schublade geholt wird, sozusagen.
So eine Art Selbstvergewisserung, was es bedeutet, für Polen auch irgendwo einzustehen, oder wie?
Ja, ich denke, also was entscheidend ist, ist das Freiheitsthema dieser Oper. Also diese Verhandlung dessen, was es bedeutet, frei zu sein und welche Konsequenzen es hat, in einem Umfeld zu leben, welches ausgrenzt, welches einen nicht respektiert. Ich glaube, in diesem Kontext könnte man das sehen und das Interesse an der Oper resultiert bestimmt auch. Also einerseits natürlich aus der Faszination für den Komponisten Paderewski, das ist wahrscheinlich sogar das Wichtigste, aber andererseits auch aus dieser Romnia-Thematik, also die Frage, was bedeutet es, frei zu sein, wie gehen wir mit Umständen um, die uns auferlegt wurden, wie können wir uns von diesen Umständen befreien, welchem sozusagen auch das Revolutionsthema, das ich angesprochen habe, also unter welchen Voraussetzungen muss es zur Revolution kommen und welchen Preis haben diese Revolutionen? Also die Revolution in Manru, die geht ja auch einher mit Gewalt. Am Ende stirbt Manru, am Ende bringt sich Hulana um. Und das scheint sozusagen sehr gut aktualisierbar zu sein. Und vielleicht ist das so theoretisch gesprochen das Wichtigste. Also Opern, die erfolgreich sind, haben etwas, was einfach aktualisierbar ist und was zum Teil auch in sehr gegensätzliche Richtung interpretiert werden kann, aktualisiert werden kann, instrumentalisiert werden kann. Also diese Oper war in der Volksrepublik attraktiv, sie war dann aber auch in der Dritten Republik attraktiv. Und deshalb scheint sie eben auch heute attraktiv zu bleiben.
Ja, mit Rückgriff auf unser letztes Gespräch, ich kann mir vorstellen, dass es da auch eine Polen A, Polen B Interpretation gibt. Entweder die eine Freiheit für Polen dank Europa und Frankreich Freiheit für Polen gegen Europa. Das ist ja beides, denke ich, irgendwie da rein lesbar.
Ja, also es gibt sogar theoretisch ja noch dieses Polen C. Also Polen C wäre Galizien. also der Teil Polens, der zu Österreich gehörte, in dem diese Oper spielt. Und diese Region war ja einer der ärmsten Regionen in ganz Europa. Und es ist interessant, dass Paderewski sich für diese Region entschieden hat. Natürlich gibt es einen gewissen Zusammenhang zwischen Ausgrenzung und Wirtschaft. Also, dass Regionen, die wirtschaftlich benachteiligt sind, die wirtschaftlich schlecht entwickelt sind, dass dort viele Menschen davon überzeugt sind, dass einfach nicht genug für alle da ist und deswegen grenzen sie Fremde aus. Und so in dem Sinne sehe ich da auch einen Bezug auf das Polen A, Polen B Thema. Also natürlich, dass viele Menschen in Polen B, in Ostpolen weiterhin die Peace wählen, sich gegen Migration aussprechen, auch natürlich gegen Romnia. Das hat sicherlich damit zu tun, dass es bei ihnen diese Wahrnehmung gibt, okay, wir sind doch wirtschaftlich benachteiligt und erstmal sollte der polnische Staat den polnischen Bürgern helfen. Also hier gibt es tatsächlich eine interessante Verbindung zu dem Thema. Ja, danke für die Frage.
Hast du denn Manro schon mal in einer Live-Performance gesehen?
Ich habe Manro noch nie in einer Live-Performance gesehen. Leider. Also die Live-Performance, die es gab in Halle, die ist bei mir unterm Radar geblieben. Also in der Zeit habe ich mal irgendwie von dieser Oper gehört, aber es hat mich jetzt noch nicht so sehr interessiert, dass ich dann irgendwie als Student dann nach Halle gefahren wäre. Und ansonsten wird diese Oper ja auch nicht so häufig gespielt. Also es ist keine Oper, die man jetzt so jedes Jahr irgendwo sehen kann in Polen. Also auch die Oper von Paderewski oder ein anderes Beispiel wäre die Opern von Zieliński. Die sind auch von der Musik wirklich ganz grandios. Goplana zum Beispiel. Das sind Werke, die werden nicht jedes Jahr oder sagen wir mal alle 2-3 Jahre aufgeführt, sondern nur selten. Also vielleicht mal alle 5 Jahre oder sogar alle 10 Jahre irgendwo mal. Und heutzutage ist auch die Situation für die Kulturinstitution noch schwieriger als vor einigen Jahren. Also es gibt noch weniger Gelder, was dazu führt, dass man dann eher sozusagen noch weniger dazu bereit ist, ins Risiko zu gehen. Das betrifft natürlich auch jetzt die Produktion in Deutschland. Also diese Produktion in Halle war wirtschaftlich auch kein Erfolg. Das heißt also, man geht dann eher sozusagen auf die Nummer sicher und spielt dann einfach Rigoletto, La Traviata und Carmen und also Stücke, wo man weiß, da kommen die Leute, ja, da kommt das Publikum. Und das ist dann in Polen dann, also wenn wir uns die polnische Oper anschauen, sind das vor allem eigentlich 2 Oper von Moniuszko, nämlich Halka und Straszny Dwór, das Geisterschloss, ja. Und alles andere läuft dann immer Gefahr, so ein bisschen unterzugehen. Deshalb bin ich mir gar nicht so sicher, ob ich das zeitnah schaffen werde. Aber falls es irgendwo gespielt werden sollte, live, dann würde ich es sehr gerne sehen. Also ich habe bislang nur die beiden Videoaufnahmen, DVD-Aufnahmen gesehen. Es gibt mittlerweile 2 DVD-Aufnahmen der Oper und beide sind wirklich toll.